Liebe Auferstehungsgemeinde, geliebte österliche Menschen, nun haben wir mit der ganzen Christenheit Ostern gefeiert. Das Fest der Auferstehung Jesu zu neuem Leben und das Fest auch unserer eigenen Auferstehung. Wir sind die, die so verrückt sind, das zu glauben, dass er lebt und dass deshalb auch wir leben werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses leichte, flatternde Ostergleichnis. Der wunderschöne Schmetterling, der aus der Erstarrung des vermeintlichen Todes ausbricht, sich entfaltet und fliegt, sich aufschwingt zu neuem Leben. Ein Gleichnis für die Kraft des neuen Lebens, diese Kraft, die auch in uns wirkt. Wie wunderbar ist diese Vorstellung, Osterfreude, die uns so ganz leicht durchs Leben trägt. Und die uns immer wieder dieser Leichtigkeit versichert, die allem innewohnt, was erfüllt ist mit dem Geist des Herrn. Und auch wenn die Probleme der Welt uns zu Boden drücken wollen und uns mehr erzählen von Tod und Vergänglichkeit als von Hoffnung und von neuem Leben, ist das da, diese Kraft, die uns erfüllt, ganz leicht. Das war Ostern. Das ist Ostern. Und dann der erste Sonntag nach Ostern mit dem schönen Namen Quasimodo Geniti, wie die neugeborenen Kinder. Und wie die Neugeborenen muss das Leben gelernt werden. Thomas muss berührt werden, hören wir, damit die Osterfreude auch ihn erfassen kann. Und das Lernen und das Erwachsenwerden dieser neugeborenen Kinder im Glauben muss ziemlich schnell gehen, denn heute, schon 2 Wochen nach Ostern, ändert sich der Ton grundsätzlich. Wir hören auf einen Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief. Ich lese 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, er, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Das klingt schon ganz anders. Dieser 1. Petrusbrief war wahrscheinlich ein Lehrschreiben, ein Rundbrief an verschiedene Gemeinden. Er wollte Menschen, die sich in ihrem nun für sie neuen Glauben zurechtfinden wollen, Hilfestellung leisten. Wie ist das mit diesen neuen Christusgemäßen Werten, die wir miteinander leben wollen, wenn sie kollidieren mit den Werten und Normen der Welt, in der wir ja auch leben? Was wiegt schwerer? Wie ordnet sich das alles? Was ändert sich, wenn wir als Christen leben? Das beschäftigt uns, das beschäftigte die Menschen damals. Und die relativ nüchterne Erkenntnis lautet: Erst einmal ändert sich gar nicht viel. Unser Text beginnt mit einem Denn. Denn dazu seid ihr berufen. Und er verweist auf Christus. Aber warum werden die Menschen, die Briefleser und auch wir, wieder an den leidenden Christus erinnert? Warum wird ihnen und auch uns ausgerechnet der Leidende vorgehalten, der unschuldig ans Kreuz geschlagen wurde? Warum der, der nichts erwiderte, als er beleidigt wurde, der sich nicht wehrte, als er litt, der vielmehr in aller Unschuld die Schuld der anderen am eigenen Leib abgebüßt hat? Warum werden die Menschen damals und auch heute ausgerechnet an dieses Bild erinnert, immer und immer wieder? Warum nicht etwa, das würde ja naheliegen, an den Jesus, der am Ostermorgen als strahlender Sieger aus dem Grab emporfährt und nichts kann ihn halten? Das wäre ja auch ein Bild. Warum also immer und immer wieder der leidende Christus? weil sie, diese Menschen, an die der Brief sich richtet, selbst auch leiden und weil sich daran nichts geändert hat, auch nicht durch den neuen Glauben. Die Fakten der Welt sind die Fakten der Welt. Und in der Welt leben die Menschen in ihren Hierarchien, in ihren Systemen und manche von ihnen sind frei und manche von ihnen sind Sklaven. An die Sklaven unter ihnen nämlich wendet sich der Schreiber dieses Briefes in diesem Abschnitt an ganz besonderer Weise. Und ihnen schreibt er, sie sollen sich ihren Herren weiterhin unterordnen. Also Sklaven bleiben, in aller Furcht, übersetzt Luther. Sie sollen also nicht beanspruchen, dass das neue Leben jetzt schon alles ändert für sie. Sie sollen weiterhin Diener bleiben, Eigentum. Sie sollen sich unterordnen, gehorsam sein. Nicht nur denen sich unterordnen, die sie gut behandeln, was, wie ich finde, schon schwer genug ist, sondern auch denen, wie es bei Luther ein bisschen charmant heißt, die wunderlich sind, worunter wir uns alle Formen von Brutalität vorstellen können. So ist es und so soll es bleiben. Und diesmal sogar mit christlichem Vorzeichen. So ist das mit der neuen Botschaft. Ich fand das so bitter und ich war so ernüchternd, als mir das nochmal so klar wurde. Der neue Glaube an den auferstandenen Jesus ändert für diese Menschen erst einmal nichts. Es ändert nichts daran, dass die Menschen weiterhin leben, wie sie leben und dass sie sind, wer sie sind, beziehungsweise in Bezug auf die Sklaven muss man ja sagen, was sie sind. Noch nicht mal Menschen. Das stellt die Osterbotschaft, diese leichte, flatternde, lebendige Osterbotschaft, auf den sehr ruppigen Boden der Realität. Mich hat das ernüchtert und es ärgert mich. Ich habe etwas anderes erwartet und ich möchte auch etwas anderes predigen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir ernüchtert sind und wenn wir uns ärgern und ich denke, das dürfen wir auch, das sollen wir auch. Manche Sätze, die im Petrusbrief stehen und nicht nur da, sondern in der ganzen Bibel, ernüchtern, ärgern und erschrecken uns. Und manche Sätze möchte und kann man gar nicht mehr so stehen und unhinterfragt gelten lassen. Und das kann man nicht, finde ich, gerade weil man sich an Christus hält. Wie geht es euch beispielsweise mit Sätzen wie diesen? Vers 13 und 14. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Also weiterhin Menschen untertan sein. Mir fällt so eine Botschaft schwer zu ertragen. Ich höre das nicht gut. Das macht etwas mit mir. Ganz zu schweigen von den für uns zum Teil befremdlichen Verhaltensmaßregeln für Frauen und Männer, nachzulesen im dritten Kapitel. Frauen, die sich ihren Männern unterordnen sollen, und zwar der Gestalt, dass sie sich ein Beispiel nehmen sollen an der alttestamentlichen Sarah, die ihren Mann mein Herr nannte. Frauen, die sich nicht schmücken sollen mit Gold oder geflochtenem Haar. Frauen, die nichts reden, dafür aber sehr ehrfürchtig und vor allem rein sein sollen. Und Männer. Männer, die vernünftig mit diesen Frauen zusammenleben sollen und die Frauen im Gottesdienst nur dulden, um ihres Gebetes willen, als Miterben der Gnade. Dies allerdings ist für damalige Verhältnisse schon sehr viel. Und Männer, die diese Frauen ehren sollen als das schwache Geschlecht. Nun ja, für mich persönlich klingt das nicht gerade nach dieser schöpferischen, überschwänglichen Freude des Auferstandenen, der hervorgeht aus dem Grab und ruft, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn ich das alles höre, bin ich ernüchtert und irritiert. Und ich stelle fest, dass auch das nachösterliche Leben eingeschränkt ist und eingeengt in den gesellschaftlichen Normen der damaligen Zeit, jederzeit. Und auch was uns da inhaltlich gesagt wird, missverstehen wir ganz gründlich, wenn wir nicht bereit sind zu hören, was das jenseits der jeweiligen gesellschaftlichen Normen uns heute noch zu sagen hat. Es ist nicht alles falsch, es ist einfach nur anders. Die Menschen damals waren anders als wir heute. Sie lebten in anderen Bezügen und es wäre zu einfach, so zu tun, als wäre alles so übertragbar. Jeder Mensch muss in seiner Zeit und in seinem Umfeld, gesellschaftlich, sozial und auch politisch, Gottes Wort neu hören und verstehen. Und darin liegen die Mühe, aber auch die Schönheit und die Herausforderung des Gotteswortes. Gott spricht zu uns durch Menschenworte, die uns überliefert sind in ihrer Zeit. Aber zurück zu der nachösterlichen Ernüchterung. Ist es eine? Ihr Sklaven, damals und heute, ihr habt eine Berufung, nämlich Jesus nachzufolgen. Diesem Jesus, der uns vorgehalten wird, weil er so anders war, als man es erwartete, der so anders handelte, als man es hätte tun können. Er hatte alle Möglichkeiten, sich dem Leiden zu entziehen, aber er tat es nicht. Er hatte alle Macht, Gott zu sein, aber er war Mensch und er blieb Mensch bis zum Schluss. Bis in den Tod hinein und durch den Tod hindurch blieb und war er Mensch und ist auferstanden als Mensch. Und obwohl sich die Verhältnisse nicht geändert haben, hat sich durch ihn alles geändert. Auch das ist wahr. Und daran erinnert der Verfasser des Briefes die Menschen, die noch immer, wie wir auch, in unseren gefestigten und befestigten Systemen leben. Er erinnert sie daran, wie Jesus ist für sie und was Jesus tat für sie und was das zur Folge hat für sie ganz konkret. Er erinnert an Jesus, den Heiland. Ich liebe ja dieses alte Wort, Heiland. Ich finde, dieses Wort ist durch nichts zu ersetzen. Für mich ist das ein Wort, das mich durch meine Kindheit begleitet hat. Der Heiland. Und verbunden mit einem Bild. Dieses Bild hing etwa in diesem Format, so über dem Bett meiner Großmutter. Ein großes, querformatiges Bild in einem Goldrahmen. Und es zeigte in verblassten Farben, die früher mal sehr, sehr kräftig gewesen sein mussten, eine sehr liebliche Landschaft. Und durch diese liebliche Landschaft wandelte ein freundlicher Hirte in einem leichten Gewand und seine wolligen Schäfchen waren bei ihm und er leitete sie behutsam und eines trug er auf dem Arm. Das ist der Heiland. So habe ich ihn mir vorgestellt. Und dieses Bild, so merke ich, klingt immer noch in meiner Seele nach, wenn ich daran erinnert werde, was Jesus für mich getan hat. Und vor allem, was er mir sein will. Nämlich der Hirte meiner Seele, der Aufseher. Luther übersetzt es mit Bischof meiner Seele. Jesus, zu dem ich umgekehrt bin, ich verirrtes, armes Schäfchen, das nun auf den richtigen Weg zurückgeführt wird. Der Heiland. Ein Wort, das wir kaum noch benutzen. Aber ein Wort, das sich, wie ich finde, nicht ersetzen lässt, auch inhaltlich nicht. Der Heiland, wenn er befreit wird von diesen Klischees und den sanften Bildchen und wenn er wieder zurückkehren darf in die Realität, sieht vermutlich ganz anders aus. Wie auch ein realer Hirte, ein wirklicher Aufseher und Pfleger von Schafen, ja wirkliche Knochenarbeit verrichtet. Wir haben es ja vorhin ein wenig gehört. Der Text erinnert uns an diesen Heiland, daran, was der Heiland wirklich getan hat, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz. Ich finde, wenn man diese Verse hört, wird nahezu physisch spürbar, dass das nicht lieblich und leicht gewesen ist und auch gar nicht so gewesen sein konnte. Die Vorstellung, dass Jesus die Sünde der Welt an seinem eigenen Körper auf das Holz getragen hat, erinnert an den Schmerz der Wunden, die das geschlagen hat. Körperliche Wunden, aber auch seelische. Und das ist der Heiland, der dort hängt, beladen mit der Sünde der ganzen Welt. Aber warum wird uns das immer wieder vorgehalten? Warum? Um uns daran zu erinnern, wie böse wir waren, dass wir das dem Herrn Jesus angetan haben? Wenn ihr etwas älter seid, dann kennt ihr vielleicht diese Formulierungen, dass man dem Herrn Jesus das antut. Unsere Schuld ist es, die ihn dahin geführt hat. Wird uns das deshalb vorgehalten? Ja und nein. Ja, denn über die Boshaftigkeit und Schuldfähigkeit von Menschen müssen wir uns ja keine Illusionen machen. Gott macht sich darüber auch keine Illusionen. Und nein, es geht, wie ich finde, nicht darum, dass uns ständig so ein göttlicher, drohender Zeigefinger vorgehalten wird, der sich dann in einen wegweisenden Finger verwandelt unter dem Motto, hier entlang, kleiner Freund, du weißt es ja nicht besser. Ich glaube, dass das Vorbild des leidenden Christus ein Schmerzbild ist, aber auch ein Mutbild, und zwar ein kräftiges. Dieses Bild sagt uns, es geht auch anders. Es geht anders. Der Kreislauf der Gewalt, der für uns Menschen oft so ohne Ausweg ist, er kann durchbrochen werden. Wer geschlagen wird, muss nicht zurückschlagen. Wer getötet wird, muss nicht tot bleiben. Jemand, Christus, hat das unterbrochen und er hat es davongetragen. Er hat es ausgelitten, zu Ende gelitten, damit Gerechtigkeit möglich ist, damit Friede möglich ist und Heil. Dieser merkwürdige, wunderschöne Satz, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, ist kein Drohsatz. Ich glaube vielmehr, dies ist der wichtigste Satz für uns, wenn wir als erwachsene Menschen in einer realen Welt leben wollen und wenn wir nicht die Augen schließen wollen vor den Wunden im eigenen Leben und vor den Wunden in dieser Welt. Denn Wunden sind Realität. Es ist nicht alles heil und es wird nicht alles gut, weil wir Christen sind. Wir haben nicht das Rezept für ein besseres und gerechteres Leben. Wir sind auch nicht die Guten. Und schon gar nicht haben wir immer recht. Aber wir wissen etwas, vielleicht mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf. Wir wissen etwas, das es uns ermöglicht, mit den Wunden zu leben. Mit der Tatsache, dass Verletzungen geschehen, dass man einander Wunden schlägt, dass man sich mit Absicht verletzt und dass man sich noch schlimmer verletzt, obwohl man es gut gemeint hat. Und dass man all dies allein nicht wieder gut machen kann. Wir können das aushalten, weil Jesus der Heiland ist. Er, zu dem sie alle kommen können, also auch du und ich, die Verletzten, die Verirrten, die Irren, die Geschädigten, die Beschädigten, die Behinderten, Vergessenen, Verwundeten und die verrückten Schafe können umkehren. Und all sie hütet er, er schützt sie, er leitet und er heilt. Und Heilung ist möglich, weil Wunden möglich sind. Warum ist das ein Mutbild? Ich glaube, dass es sehr mutig ist, Wunden anzuschauen. Dass es Mut erfordert, wirklich Raum zu geben für das, was gestört ist und stört. Es nicht leicht wegzudrücken oder zuzudecken, auch nicht mit Bibelworten oder mit frommem Reden. Nicht wegzureden, nicht wegzubeten, nicht weghaben zu wollen, was da wehtut und stört. Gott hat die Wunden der Welt nicht einfach weggemacht. Er heilt sie. Und das ist ein großer Unterschied. Heilung braucht Zeit und geschieht nicht sofort. Aber diese Zeit, die es braucht, ist ein Teil der Heilung. Heilung kann ein schwieriger und sehr strapaziöser Prozess sein, aber diese Strapazen, die es braucht, sind ein Teil der Heilung. Heilung schmerzt manchmal sogar, aber dieser Schmerz, den es braucht, ist ein Teil der Heilung. Heilung ist möglich und niemand weiß das besser als der Heiland selbst. Und deshalb sind es seine Wunden, mit denen die Heilung beginnt, für alle und für alles. Das sind große Worte. Heilung für jeden Menschen, für jede Menschengeschichte, für jede Schuld, für alle Ungerechtigkeit, für jedes Missverständnis, für alles Gute, das nicht gelungen ist und für das wirklich Böse und für das, das so schwer zu ertragen ist, weil es einfach passiert. Jesus ist der Heiland. Was nicht zu ertragen ist, das trug er und er tut es noch immer. Und darum ist er das Vorbild, ein Schmerzbild und ein Mutbild zugleich. Ist also die Umkehr zu ihm das Mittel der Heilung? Ich denke zunächst ja. Die Umkehr ist ganz leicht. Das wissen alle, die es schon mal gemacht haben. Man kann es mehrmals tun, sogar tagtäglich, jeden Morgen neu beginnen. Das ist die Wahrheit. Aber das Mittel der dauerhaften, bleibenden Heilung ist die Nachfolge. Mit Jesus gehen, an ihm bleiben, an ihm kleben, wie es im Lied heißt. Oder im Bild zu bleiben, die Schafe gehen mit. Die Schafe vertrauen dem Hirten. Sie wissen es nicht besser oder Sie wissen es erst recht. Darauf kommt es gar nicht an. Das Mittel der Heilung ist Nachfolge. Sein, wo Jesus ist. Und zwar inmitten der Realitäten der Welt. Und das ist gut so, denn anders als die Adressaten des Petrusbriefes verstehen wir uns nicht mehr als Nomaden in dieser Welt. Nicht mehr als sozusagen nur auf der Durchreise befindlich. Wir dürfen begreifen und müssen annehmen, dass Gott uns die Realitäten der Welt anvertraut, um sie zu gestalten, um sie zu verändern, sie zu pflegen und zu bewahren, um in der Welt zu leben und mit ihr und miteinander und so, dass Friede möglich ist. Das ist das weltzugewandte Osterlied der so erwachsenen Schafe. Schafe, die einen Heiland haben, der selbst gezeichnet ist von den Wunden und vom Tod. Ich mag dieses Lied, das wir gleich singen werden. In dir ist Freude. Entstanden vor 1598. Gesungen auf die Melodie eines Tanzliedes. Eine weltliche Melodie. Ursprünglich hieß das Lied zum fröhlichen Leben und besang den Gott Amor. Und wir singen auf diese Melodie: In dir ist Freude, in allem Leide, o du treuer Jesus Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertraut hat, wohlgebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben, im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Das singen wir jetzt miteinander. In dir ist Freude, in allem Leide. Amen.